Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge aus der Herzkümmerei. Ich bin Heike Klopsch, Beziehungs- und Trennungscoach. Und heute geht es hier um die Themen Bindungsangst und Bindungsvermeidung. Also um dieses paradoxe Gefühl, einerseits die Nähe zu wollen und sie andererseits kaum aushalten zu können. Warum fliehen manche Menschen genau dann, wenn es eigentlich wirklich schön wird? Und wieso geraten wir immer wieder in Beziehungen, in denen einer von beiden auf Abstand geht? Und das möchte ich dir heute erklären. In dieser Folge schauen wir uns an, was hinter dieser Dynamik steckt, psychologisch, biografisch und auch neurobiologisch. Ich spreche darüber, warum diese sogenannten Liebesflüchtlinge nicht beziehungsunfähig sind, sondern unbewusst versuchen, sich zu schützen. Und aber auch, wie Heilung beginnen kann, wenn du verstehst, was diese Angst dir eigentlich sagen will. Also schauen wir mal. Bindungsangst und Bindungsvermeidung, die zeigen sich nicht immer offen. Und oft wirken diese Menschen sogar tatsächlich erstmal souverän, unabhängig, mitten im Leben. Und doch entsteht in diesen Beziehungen plötzlich Distanz. Und zwar genau dann, wenn doch eigentlich Nähe möglich wäre. So wie auch bei Lisa. Von der möchte ich dir jetzt erzählen. Lisa, die kam in meine Praxis und die wirkte im ersten Moment sehr souverän, unabhängig, lebensklug. Und wenn man sie auf Partys oder beruflichen Veranstaltungen erleben würde, dann würde man sagen, boah, die strahlt so etwas aus, die ist total anziehend, die wirkt so weltgewandt und sie hat aber auch einen Hauch von Unerreichbarkeit. Und wer ihr aber näher kommt, der bemerkt auch bald, da ist sowas wie eine unsichtbare Grenze, die ist nicht ausgesprochen, die spürt man erstmal nur. Das ist eine Schwelle, die darf man nicht überschreiten und die kann man auch nicht überschreiten. Denn sobald es emotional verbindlich wird, dann zieht dieser sich zurück. Und zwar nicht laut, sondern leise und ziemlich endgültig. Und ihre Geschichte, die beginnt wie viele hier in meiner Coaching-Praxis der Herzkümmerei. Lisa kam sehr schnell auf den Punkt und sagte zu mir, weißt du, Heike, ich will ja Nähe, ich will sogar Liebe, aber sobald jemand es ernst meint, kriege ich richtig Panik und laufe am Ende weg. Das hat sie sehr eindrücklich erzählt. Lisa ist tatsächlich keine Ausnahme. Bindungsvermeidung ist ein Phänomen, das sich oft sehr gut tarnt. Und Menschen mit diesem Muster, die erscheinen nach außen äußerst reflektiert, erfolgreich, beziehungsfähig. Und das Innere, das widerspricht dem aber. Da ist eine so tiefe Angst vor Nähe, davor, sich zu verlieren und vereinnahmt zu werden, nicht mehr atmen zu können. So fühlt sich das an. Lisa sagte auch, ich habe das Gefühl, ich kann gar nicht mehr atmen, wenn mir jemand zu nahe kommt. Und ja, Stefanie Stahl, vielleicht kennst du sie, die hat in ihrem Buch Jein beschrieben, dass diese Grunddynamik ein innerer Zwiespalt ist. Der Wunsch nach Bindung, der kollidiert gleichzeitig mit der Angst davor. Der andere kommt näher und damit wird ein Alarmsystem aktiviert, das meist schon in der Kindheit installiert wurde, also sehr, sehr früh. Und die Folge ist ein ständiges inneres Ringen zwischen dem Bedürfnis nach Zugehörigkeit und dem Drang nach Autonomie. Bindungsvermeidung, das ist kein bewusster Rückzug aus Nähe. Das ist ein unbewusster Schutzreflex und der ist sehr tief verwurzelt in den Bindungserfahrungen unserer frühen Kindheit. Wenn Kinder emotionale Unverfügbarkeit, Ablehnung oder Übergriffigkeit erleben, dann speichern sich diese Erlebnisse nicht mit Worten, sondern mit Gefühlen. Das ist ganz wichtig. Und so entsteht ein inneres Programm, das Nähe unbewusst mit Gefahr gleichsetzt und Distanz mit Sicherheit. Und die betroffene Person glaubt oft, frei und unabhängig zu handeln, doch in Wahrheit reagiert sie auf ganz alte Schutzmechanismen. Bindungsangst und Bindungsvermeidung, das sind zwei Seiten derselben Medaille. Die Angst zeigt sich im Gefühl und die Vermeidung, die zeigt sich im Verhalten. Wichtig ist an dieser Stelle zu verstehen, dass dieses System uns nicht verletzen will, sondern dass es uns eigentlich schützen will vor Überforderung, Verlust oder dem Schmerz, sich wieder mal ohnmächtig zu fühlen. Und Diese Schutzreaktion ist nicht psychologisch, sondern auch körperlich verankert. Das musst du dir so vorstellen, dass unser Nervensystem die frühen Erfahrungen von Nähe, Stress und Sicherheit abspeichert. Und wird emotionale Bindung später wieder als potenziell bedrohlich wahrgenommen, dann reagiert der Körper mit denselben Alarmmustern wie damals, obwohl ja gar keine reale Gefahr existiert, aber es fühlt sich eben so an. Ich möchte mit dir mal kurz auf die Neurobiologie gucken. Die ist nämlich ganz spannend in dem Zusammenhang. Neurowissenschaftliche Studien zeigen, dass bei Menschen mit einem vermeidenden Bindungsstil oder einem vermeidenden mit der Bindungsvermeidung das Bindungssystem im Gehirn komplett paradox reagiert. Sobald Nähe entsteht, wird das Angstzentrum, das ist die Amygdala, die wird aktiviert. Das bedeutet, das limbische System schlägt Alarm, wo eigentlich Entspannung stattfinden sollte. Gleichzeitig bleibt das Belohnungssystem, das bei sicherer Bindung Oxytocin ausschüttet, das ist ein Bindungshormon und das erfolgt Wohlgefühl, das bleibt unteraktiv. Also verkehrte Welt. Das ist eine neurologische Fehlkoppelung und die führt dazu, dass betroffene Nähe nicht als beruhigend, sondern ganz im Gegenteil als totale Überforderung erleben. Und dabei handelt es sich um eine Überlebensstrategie und die ist, wie ich schon jetzt mehrfach gesagt habe, in frühen Bindungserfahrungen gelernt worden. Und das sind aber dysfunktionale Bindungs- und Beziehungserfahrungen, die gemacht worden sind. Wer also als Kind erlebt, dass emotionale Bindung mit Schmerz oder Kontrollverlust verbunden ist, der wird später Nähe meiden, auch wenn das Bedürfnis danach weiter existiert. Also dieser Wunsch, der ist sehr deutlich und der wird auch immer wieder ausgesprochen, nur er kann eben nicht gelebt werden. Jetzt mal zurück zu Lisa. In Lisas Fall hat die Mutter eine ganz große Rolle gespielt. Die war unberechenbar. Die war mal klammernd, also emotional sehr nah und dann aber auch wieder im nächsten Moment extrem abweisend. Das heißt, emotionale Stabilität, die hat überhaupt nicht stattgefunden. Und die Folge ist, dass Nähe für Lisa nie Geborgenheit bedeutet hat, sondern eigentlich immer Überforderung. Und ihre Bedürfnisse, die wurden auch oft übersehen oder abgewertet. Also sie konnte sich daran erinnern, das hat sie dann auch erzählt, dass wenn sie weinte als kleines Mädchen, hieß es, jetzt sei mal nicht so empfindlich. Wenn sie Freude zeigen wollte, wurde sie ausgebremst. Jetzt reiß dich mal zusammen, ne? Nicht so emotional werden. Also Lisa hat früh gelernt, emotionale Selbstbehauptung ist tatsächlich riskant. Und wer sich zeigt, macht sich angreifbar. Und wer Nähe zulässt, wird vereinnahmt. Tja, und die Konsequenz? Sie hat eine scheinbar starke, autonome Persönlichkeit entwickelt, immer leistungsbereit, immer kontrolliert, aber tatsächlich innerlich immer getrieben von der Angst, sich selbst zu verlieren, wenn jemand ihr zu nahe kommt. Und als Erwachsene wiederholt sie das alte Muster, diesmal eben in ihren Lebensbeziehungen. Sie verliebt sich in einen Kollegen. Das war kurze Zeit, bevor sie gekommen ist. Und das hat sich erstmal toll angefühlt, leicht, fast schicksalhaft. Und dann hat der Mann sich getraut, nach einigen Wochen von Zukunft zu sprechen. Und da ist die Dynamik gekippt. Lisas inneres System ist sofort aktiviert worden und sie ist in den Fluchtmodus gegangen. Und noch bevor sie selbst verstanden hat, was da eigentlich passiert, hat sie ihm eine distanzierende Nachricht geschickt. Und kurze Zeit später hat sie alles beendet, rigoros. Und danach erstmal ihr Gefühl, Erleichterung, das war das erste Gefühl. Dann kam das Gefühl der Leere. Und am Ende hat sich eine ganz tiefe Traurigkeit gemeldet. Der amerikanische Psychotherapeut Stephen Carter, der spricht in seinem Buch Nah und doch so fern von Liebesflüchtlingen. Ein Buch, was du dir vielleicht mal angucken kannst. Und Liebesflüchtlinge, das sind Menschen, die intensive Gefühle erleben, aber mit ihnen nicht in Verbindung bleiben können. Die wünschen sich das, aber wenn es da ist, dann fliehen sie, dann hauen sie ab. Und tatsächlich fliehen sie eigentlich nicht vor dem anderen, sondern vor dem Gefühl, sich selbst zu verlieren, ihre Autonomie aufzugeben, ihre Selbstständigkeit aufzugeben. Und ihre Beziehungen verlaufen oft nach einem ähnlichen Muster. Am Anfang ist da Begeisterung, Nähe, ein Gefühl von Ganzheit. Das ist es jetzt, das ist der Mann, das ist die Frau, nach der ich immer gesucht habe. Und in dem Moment, wo emotionale Verbindlichkeit wirklich entstehen könnte, also nach ein paar Monaten, wenn so diese erste ganz überschwängliche, hormonell getriebene Phase beendet ist, dann setzt im Inneren eine Überflutung ein. Das Nervensystem reagiert mit Rückzug, manchmal leise und manchmal sehr abrupt. Und so beginnt der Kreislauf von Sehnsucht und Distanz immer wieder von vorne. So ein Schicksalsrad, was scheinbar nicht unterbrochen werden kann. Ich möchte dir noch eine andere Person vorstellen, auch ein Bindungsvermeider, allerdings etwas anders gelagert. Das ist der Tom. Und Tom ist das Gegenstück zu Lisa. Lisa fällt ja eher durch Freiheitsdrang auf. Und bei Tom wirkte das Leben von außen sehr geordnet, sehr vernünftig. Tom ist jemand, der sehr, sehr pflichtbewusst ist. Und im Innern kämpft er aber auch mit einer tief verwurzelten Angst vor emotionaler Nähe. Als Tom kam, da lag seine letzte Beziehung ungefähr 5 Jahre zurück. Und da hat er sich sehr verliebt, aufrichtig, tief. Und an einem gewissen Punkt blockierte aber auch bei ihm etwas. Und Tom hat es so formuliert: Ich habe gespürt, dass ich meine Autonomie verliere, dass ich wieder in einer Dynamik stecke, in der ich nur über Leistung gesehen werde. Das hat mich förmlich gelähmt, erzählte er ganz früh in einer unserer Sitzungen. Und das mit der Leistung, das war bei ihm ein sehr spannendes Motiv. Toms Geschichte ist nämlich tatsächlich eng mit der seines Vaters verknüpft. Der Vater war oder ist ein sehr erfolgreicher Unternehmer, präsent, aber emotional sehr unnahbar, sehr, sehr kühl, sehr distanziert. Und Tom hat eigentlich Anerkennung immer nur für gute Noten bekommen, für sportliche Erfolge, vernünftiges Verhalten. Und alles, was emotional war, jede Emotion, jedes Gefühl war unerwünscht. Und Nähe wurde eigentlich nur in Form von Belohnung zugelassen. Also wenn er eine gute Zensur hatte, er hat ein super Abi gemacht, er hat einen super Studienabschluss gehabt, dann gab es mal so einen Moment Nähe. Bin stolz auf dich, Junge. Der Tom hat früh gelernt, wer geliebt werden will, der muss funktionieren. Und Verletzlichkeit war in seiner Biografie überhaupt keine Option. Und dieses Muster, das trug er dann unbewusst immer wieder in seine Beziehungen. Und als er seiner Partnerin näher kam und es so eigentlich richtig schön wurde, da hat sie ihm irgendwann eben auch gesagt, dass sie sich sehr in ihn verliebt hat und dass sie sich eine Zukunft mit ihm vorstellen will und hat gefragt, ob er sich das auch vorstellen kann. Und da ist sein inneres System aber von jetzt auf gleich in Alarmbereitschaft gegangen. Tom hat richtig körperlich reagiert. Das hat er auch beschrieben. Er sagte, du, ich konnte nicht mehr schlafen. Ich wurde gereizt. Ich war distanziert. Das Ganze hat sich wie eine einzige körperliche Abwehrreaktion angefühlt. Der ganze Körper war in Alarmbereitschaft. Und das Ergebnis war, wie bei Lisa auch, er zog sich zurück. Zwar mit schlechtem Gewissen, aber auch mit diesem Gefühl von Sicherheit. Ich bin wieder auf der sicheren Seite. Na klar, Tom hat die Kontrolle wiederhergestellt. Jetzt ist er wieder safe. Und die Lisa hat ja sehr impulsiv reagiert. Und der Tom hat das leiser gemacht über so subtile Rückzüge. Das sind zwei unterschiedliche Strategien, aber die haben exakt denselben Ursprung. Und dahinter liegt der Satz, Nähe bedeutet Gefahr. Und was Lisa und Tom aber verbindet, das ist Folgendes. Beide reagieren nicht auf das Hier und Jetzt, sondern auf das Damals, auf das, was sie als kleine Kinder erfahren haben. Und das war in beiden Fällen ein Mangel an emotionaler Sicherheit. Und der hat sich wie ein Schatten über jede neue erwachsene Liebesbeziehung gelegt. Man kann eigentlich sagen, dass Bindungsvermeidung weniger ein Beziehungsproblem ist. Es ist mehr ein Beziehungstrauma und das macht das Ganze eben auch so groß. Ich möchte mit dir noch mal kurz auf das Thema der Bindungstheorien werfen. Dann kannst du vielleicht das Ganze rund um Bindungsangst, Bindungsvermeidung noch etwas besser verstehen. Die Forschung zur Bindung, die geht auf den britischen Psychologen John Bowlby und später Mary Ainsworth zurück. Das war in den 50er Jahren. Und die Studien von diesen beiden Forschern, die zeigen, dass die Art, wie ein Kind seine Bezugsperson erlebt, also Vater und Mutter, die Beziehungsfähigkeit im Erwachsenenalter sehr stark prägt. Und Kinder mit vermeidendem Beziehungsmuster, die haben gelernt, dass ihre Bedürfnisse nicht zuverlässig beantwortet worden sind. Die hören irgendwann auf, sie zu äußern und entwickeln ein scheinbar autonomes Verhalten, das aber in Wahrheit auch eine Form von Anpassung ist. Und diese Muster, die bleiben im Nervensystem gespeichert und werden eben später immer wieder aktiviert. Unter Stress oder emotionaler Nähe werden dieselben neuronalen Netzwerke aktiv, die in der Kindheit Schutz bedeuteten. Die Kinder haben sich geschützt und als Erwachsene versuchen sie wieder dasselbe zu tun. Und das erklärt, warum Erwachsene Nähe vermeiden, obwohl sie sich so sehr danach sehnen. Ihr System, das verwechselt emotionale Intimität mit Gefahr. Vielleicht kannst du es jetzt noch ein bisschen besser verstehen. Ich möchte noch einen Schritt weiter gehen. Was sehr auffallend ist und was man aber nicht glaubt, wenn man einen Bindungsvermeider oder eine Bindungsvermeiderin trifft, das ist, dass diese Menschen tatsächlich einen sehr, sehr schwachen Selbstwert haben. Das glaubt man nicht. Die wirken attraktiv, selbstbewusst, sind oft sehr erfolgreich im Job. Die sehen sehr gut aus. Tatsächlich ist es so, dass diese Menschen eine sehr tief verankerte Überzeugung in sich tragen, die lautet: Ich bin nicht liebenswert, ich genüge nicht, ich bin zu viel oder zu wenig. Das sind Glaubenssätze und diese Glaubenssätze sind selten bewusst, aber sie prägen jede Begegnung mit Nähe. Und das, was von außen wie emotionale Kälte oder Unabhängigkeit wirkt, ist im Inneren oft ein sehr, sehr brüchiges Selbstbild, dass intensive emotionale Berührung eigentlich gar nicht aushalten kann. Wer sich tief im Innern unzulänglich fühlt, der meidet Bindung nicht, weil sie uninteressant ist oder nicht erstrebenswert wäre, sondern weil sie potenziell entlarvend ist. Der andere könnte ja sehen, was man selbst kaum erträgt, nämlich das Gefühl, nicht genug zu sein. Da mache ich mich ja nackig, das wird sichtbar. Und viele Klientinnen und Klienten berichten im Coaching mit mir von einem wiederkehrenden inneren Satz und er lautet so ungefähr: Ich genüge nicht, so wie ich bin. Und in Beziehungen führt das zu zwei typischen Strategien: sich unnahbar machen oder überkompensieren. Aber egal wie, beides verhindert echte Nähe nach außen oder auch nach innen. In der Herzkümmerei arbeite ich deshalb mit diesen Menschen am Selbstwert. Das ist ein ganz zentraler Schlüssel, um Bindungsvermeidung zu lösen. Und im Kern geht es darum, sich selbst mit derselben Wärme zu begegnen, die man sich eigentlich ja von einem anderen wünscht, von einem Partner oder einer Partnerin. Ja, in der Herzkümmerei begleite ich Menschen wie Lisa und Tom auf dem Weg zurück zu sich selbst, denn Bindungsvermeidung, das ist kein Charakterfehler, das ist ein verständlicher Versuch, sich zu schützen. Und was früher überlebenswichtig war, das ist eben heute einfach überholt. Und die erwachsene Lisa kann Grenzen setzen, ohne zu fliehen. Und der erwachsene Tom kann lernen, zu lieben, ohne sich aufzugeben. Aber das kannst du dir sicherlich vorstellen. Das braucht Zeit und Mut. Und es braucht vor allem ein tiefes Verständnis für die inneren Dynamiken. Denn anfangs ist einem das oft gar nicht klar, woher das überhaupt kommt. Und in der Arbeit mit dem inneren Kind, das ist die Arbeit, die dahinter liegt, da geht es genau darum, wenn wir diesem bedürftigen Anteil, diesem kleinen, bedürftigen, scheinbar ungeschützten, traurigen Kind in uns mit Mitgefühl und Geduld begegnen, dann kann es beginnen, sich zu beruhigen. Und dann lernt das System neu. Und dann ist auf einmal Bindung keine Bedrohung mehr, sondern dann kann man im besten Sinne verstehen, dass Bindung Sicherheit bedeutet. Das heißt, die Arbeit mit Bindungsvermeidung und Bindungsangst ist letztlich eine Arbeit an der eigenen emotionalen Landkarte. Es geht darum, alte Prägungen zu entwirren, aber es geht vor allem darum, neue Erfahrungen zuzulassen und für sich selbst ein sicherer Ort zu werden. Ich habe letztens noch mal bei Jens Korsen gehört oder gelesen und das fand ich so eindrücklich, dass er sagt, wir können natürlich immer wieder über diese Dinge lesen. Ich kann lesen, wie ich ein selbstbewussterer Mensch werde, was ich tun kann. Aber der Klick, die Veränderung, die kommt tatsächlich nur übers Tun, über das Erleben, über das Machen. Erst dann verändert sich was in unseren neuronalen Verknüpfungen. Also lesen ist gut, darüber kann man eine Menge verstehen, aber das Machen, das ist es, worauf es ankommt. Ja, das war heute ein etwas ausführlicheres Thema. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn dich diese Folge interessiert oder nachdenklich gemacht hat, dann nimm sie als Impuls, dich selbst und deine Beziehungsdynamiken bewusster wahrzunehmen. Und vielleicht hast du dich an der einen oder anderen Stelle wiedererkannt oder auch jemanden, den du kennst. Ich würde mich freuen, wenn du diese Folge mit Menschen teilst, für die das Thema Bindungsangst oder Bindungsvermeidung gerade wichtig ist. Schreib mir gerne, was du aus dieser Folge mitgenommen hast oder welche Situationen dir besonders vertraut vorkommen. Es ist so, dass jede Nachricht, jeder Kommentar dabei hilft, diesen Podcast lebendig zu halten und unsere Gemeinschaft von Menschen zu stärken, die sich mutig ihren Beziehungsmustern stellen. Und das ist nicht so einfach. Das ist auch tatsächlich oft schambesetzt. Von daher freue ich mich, wenn wir gut darüber reden können. Und am Ende vielleicht nochmal, denk dran, du bist nicht falsch, nur weil du Nähe manchmal schwer aushältst. Du schützt dich und du kannst lernen, dich sicher zu fühlen, auch in einer Liebesbeziehung. Wenn du magst, begleite ich dich gerne ein Stück auf diesem Weg, Schritt für Schritt, mit Herz und Klarheit. Deine Herzkümmerin Heike.